Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Es war ein ruhiger Tag im DAX. Der Tag nach der Fed-Nichtentscheidung. Dazu gleich mehr ausführlich mit Carsten Klode. Die Wall Street eröffnet mit einem klaren Plus von 0,6%. Der DAX trat zumeist auf der Stelle. Am Ende ging der deutsche Leitindex 0,2% besser mit 17.897 Punkten aus dem Handel. Der Ostox 50 minus 0,5%, 4.889. Der ATX in Wien als TR Total Return 8.091 Zähler plus 0,88%. Größter Gewinner im DAX war Bayer mit einem Plus von fast 3% nach einem juristischen Erfolg. Und gefragt im SDAX waren Borussia Dortmund, die um 5,1% zulegten, denn die Westfalen hatten am Mittwochabend im Champions League Halbfinalspiel 1:0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Und heute Abend, vielleicht wichtig für die Börsenentwicklung, da kommen noch Zahlen von Apple. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai 2024.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und bin hier auch zuständig für die Vermögensverwaltung der Bank.
Hohe Inflationsrate, hohe Zinsen, es war keine Überraschung. Die US-Notenbank-Fed belässt den Leitzins auf hohem Niveau, also die Währungshüter in den USA beschließen den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50% zu belassen. Tja, was waren denn gestern die Argumente des Zentralbankchefs Jerome Powell?
Was waren die Argumente? Ich habe gesagt, man hat keine zusätzliche oder notwendige Zuversicht in den vergangenen Wochen und Monaten dazu gewonnen, dass die Inflation jetzt schnell Richtung 2% Zielmarke sich bewegt. Man ist zwar auf dem richtigen Weg im Vergleich zu 2022 und auch Anfang 2023 ist die Inflationsrate mittlerweile natürlich schon deutlich niedriger. Aber gerade jetzt auch in den vergangenen Monaten, muss man sagen, ist dieser Trend zu niedrigeren Inflationsraten etwas ins Stocken geraten. Und insofern war auch zu erwarten gewesen, dass die Notenbank jetzt erstmal an der Geldpolitik festhält, die Zinsen nicht bewegen wird, auch sie nicht senken wird. Ich glaube, die fast wichtigste Botschaft, die gestern dann und heute vielleicht auch für so ein bisschen Erleichterung gesorgt hat, war seine Aussage, über Zinserhöhungen sprechen wir aber auch nicht. Das würde ich auch für falsch halten, weil, ich sag mal, die Inflationsrate ist ja mittlerweile unter 3. Sie ist noch nicht bei 2, aber sie ist eben nicht mehr auf den Niveaus, die wir schon gesehen haben. Und wenn man sich mal den realen Leitzins anguckt, also die Fed-Fund-Rate abzüglich der Inflation, dann sind wir mittlerweile doch deutlich im positiven Bereich. Das, glaube ich, kann man schon auch als eine restriktive Geldpolitik charakterisieren. Und das sollte dann auch erst einmal reichen. Also man und die Fed muss noch ein bisschen Geduld aufbringen, bis man tatsächlich dann an der Zinsschraube etwas drehen kann, nach unten etwas drehen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir das in der zweiten Jahreshälfte dann doch auch sehen werden, dass die Inflationsrate runterkommen wird und dann wird es auch zur Zinssenkung kommen.
Starten wir mit Firmenmeldungen. Der Halbleiterzulieferer Siltronic rechnet mit einer anhaltenden Nachfrageflaute und meldet für das erste Quartal einen Umsatzrückgang auf 343 Millionen Euro. Die Bruttomarge fiel auf 20,4%. Moderna, trotz eines Verlustes von 1,18 Milliarden Dollar im ersten Quartal, sieht Moderna optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen erwartet eine Zunahme des Umsatzes in der zweiten Jahreshälfte und die Zulassung neuer Impfstoffe für 2024.
Alexander Berger, politischer Analyst bei Daumen Thal & Cie, nebenbei auch noch CEO, früher Investmentbanker und heute eher im Hintergrund und analysiere das Geschehen von der großen Welt.
Kriege. Ukraine, Russland und Nahost, Israel, Iran. In beiden Kriegen engagieren sich die Amerikaner sehr stark, vor allem finanziell. Ganz klar. Jetzt die letzte Entscheidung, die Ukraine doch noch zu unterstützen. Das kam ja wieder so auf die allerletzte Rille. Auch nachdem Israel quasi hier den Gegenschlag von Iran abgewehrt hatte, da hat man sich seitens der Amerikaner auch noch sehr stark gemacht und hat da kräftig mitgeholfen. Und Zelensky sagte ja, warum helft ihr uns nicht mehr? Mhm. Und erst dann ist dann freigemacht worden. Diese Rolle der Amerikaner in den beiden aktuellen relativ großen und auch gefährlichen Kriegen. Wie beurteilst du das?
Ohne die Amerikaner, und man muss immer noch so sehen, die Militärausgaben sind ja doppelt, dreimal so groß wie von Platz Nummer zwei. Das heißt, ohne die USA kannst du heute auch keinen Krieg, sag ich mal, wirklich gewinnen, aus Sicht jetzt der Ukraine oder auch von Israel. Bei Israel ist es natürlich so ein bisschen die Schutzmacht, die dahinter steht, ja, und natürlich auch liefert mit Waffen. In der Ukraine, da ist die Thematik, weil du es gesagt hast, es ist verzögert worden. Ja, es gibt eben hier auch zwiespältige Meinungen in den USA. Zum einen für die Amerikaner ist Europa immer weit weg. Viele Amerikaner verstehen auch nicht wirklich vielleicht, was da ist. Vielleicht verstehen sie diesen Ost-West-Konflikt, aber sie kennen natürlich diese einzelnen Länder nicht so wie wir natürlich. Und die Republikaner sagen regelmäßig natürlich, wir stampfen das Geld ein. Was dann natürlich für die Ukraine natürlich ein tatsächliches Problem wäre, dann müsste die EU einschreiten mit Militärlieferungen deutlich höheren Umfang militärisch, also vom Geld her. Das ist sowieso ein Konflikt, der uns sicher noch lange beschäftigen wird und der sehr, sehr schwer ist.
Wenn es nach Trump geht, der sagt ja, wenn ich Präsident wäre oder wenn ich Präsident bin, dann ist der Krieg in der Ukraine vorbei.
Ja, du kannst, also ich glaube ihm das auch. Er ist ja genau das Gegenteil von beiden, das darf man jetzt auch mal so sagen. Er ist ja gegen Krieg, er ist ja eher der Friedensstifter. Das ist tatsächlich so, er mag keine Kriege. Ich glaube, er wird es hinbekommen, aber jetzt unsere Kollegen von der Welt haben ja gestern, ich sage jetzt mal, geleakt, ja, diesen Friedensvertrag, der ja zwei Monate nach Kriegsbeginn eigentlich auf dem Tisch lag, ausgehandelt durch Erdogan in Istanbul. Da stand im Prinzip drin, wie man von heute auf morgen, sagen wir, das beenden könnte. Und das würde sicher heute vielleicht immer noch funktionieren. Da stand im Prinzip kurzum drin, die Ukraine darf eben nicht in die NATO eintreten, muss immer neutral bleiben und wird aber dann im Gegenzug geschützt durch eben die großen UNO-Nationen. Natürlich, die Krim wäre nicht zurückgefallen, aber man könnte eigentlich so den Krieg sofort beenden. Aber dazu muss man halt auch in den Verhandlungstisch wieder gehen. Und das ist aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf, sehr, sehr lange nicht passiert. Und aktuell ist ja auch der Status, dass die Ukraine sagt, wir wollen jeden Quadratkilometer zurückhaben, inklusive die Krim. Und da muss man jetzt, wenn man einfach mal in die Geschichte zurückschaut und andere ähnliche Situationen anschaut, das wird sehr, sehr schwer. Das werden die Russen nicht akzeptieren. Das heißt, man muss eben hier irgendwo einen Mittelweg finden. Und das ist das, was du sagtest, das ist Trump. Trump ist ein Verhandler, der einfach sagt, was ist das Maximum, aber wir brauchen eine Lösung. Und das ist sein Weg sicher, der dann sagt, okay, es gibt hier halt einen Strich, dann ist es so. Ja, und dann ist, er hat die Macht auch, weil ohne Geld, wie du vorher auch ja gesagt hast, hat die Ukraine ein Problem.
Der Schweizer Pharma-Riese Novartis baut sein Portfolio im Bereich der Nuklearmedizin durch den Kauf der US-Biotechnologiefirma Marina Onkologie aus. Mit einer Erstinvestition von 1 Milliarde Dollar und potenziell zusätzlichen Zahlungen in Höhe von bis zu 750 Millionen Dollar setzt Novartis auf die Entwicklung neuer Krebstherapien. Peloton, der Heimtrainerhersteller, kündigt an, 15% seiner Belegschaft abzubauen und sucht nach einem neuen CEO, da die Nachfrage nachlässt und das Unternehmen die Anzahl seiner Geschäfte reduzieren will.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Andreas Niedermeyer von der Alzchem Group AG und ich darf Sie als CEO vertreten.
Zitat aus der Meldung: Unsere konsequente Transformation hin zu Spezialchemie trägt weiterhin Früchte, wie der erfolgreiche Start ins Geschäft der 2024 eindrucksvoll belegt. Wie weit sind Sie denn in dieser Transformation? Also wie weit ist denn dieser Weg noch?
Ja, die Rahmenbedingungen in Deutschland und in Europa zwingen uns, diese Transformation noch mehr und noch schneller voranzutreiben, weil Commodity-Produkte in Europa kaum mehr profitabel zu produzieren sind. Sie sehen das, unser Basic- und Intermediates-Geschäft im Wesentlichen mit dem Stahl- oder Düngemittelgeschäft ist sehr commodity-nah. Und dort haben wir Ausgangsvoraussetzungen, die denkbar schlecht sind. Hohe Strompreise, keine Planungssicherheit, hohe Rohstoffpreise, schwierige Gasversorgung, hohe Genehmigungsvoraussetzungen, immer weniger oder immer deutlichere Einschränkungen bei den Genehmigungen. Und da werden wir förmlich gezwungen, diese Transformation auch zu machen und mit anzutreiben. Ansonsten könnten wir deutlich mehr Umsätze machen, hätten wir die gleichen Bedingungen wie unsere chinesischen Wettbewerber. Müssen Sie sich mal vorstellen, ein Chinese kann hier Düngemittel oder auch andere Produkte nach Europa einführen, braucht keine CO2-Kosten zu bezahlen. Es gibt kein Messsystem, es gibt kein Abrechnungssystem an der Grenze. Wir werden gemessen an CO2-Kosten, wir müssen diese CO2-Kosten bezahlen. Ein Chinese kann mit 3-4 Cent Strompreis seine Produkte produzieren. Wir haben hier zu akzeptieren 8-10 Cent, manchmal deutlich mehr, sehr stark schwankend, sehr unzuverlässig in der Preisstellung. Das sind die Voraussetzungen oder denkbar ungünstige Voraussetzungen für Commodities und deshalb haben wir dort auch so stark reduziert, wie es nur geht und haben mit unseren Kunden Vereinbarungen geschlossen und gesagt, wo es noch profitabel möglich ist, dann machen wir das, aber wo es nicht mehr profitabel möglich ist, da reduzieren wir auch deutlich. Die Politik spricht da häufig von Einsparungen, von Stromeinsparungen, von Gaseinsparungen. In Wahrheit sind es Produktionsreduktionen.
Ja, ja. Was sind denn Ihre Forderungen an die Politik?
Ja, unsere Forderung ist, dass wir stabile Voraussetzungen bekommen und vergleichbare Voraussetzungen wie in den USA und in China. Wir brauchen zuverlässige Strompreise und auch Energiepreise hin zum Gas genauso. Wir brauchen auch Genehmigungssituationen, dass wir Anlagen betreiben können. Ich war gerade in den USA und da ist die Genehmigungssituation völlig anders wie in Europa. Da bekommen Sie Genehmigungen für Prozesse, da würden Sie in Europa überhaupt keine Genehmigungen mehr bekommen. Wir haben hier ein CO2-Handelssystem, das interessiert in den USA oder in China keinen. Wir haben diese CO2-Kosten mit drauf. Ich habe nichts dagegen, dass wir diese CO2-Kosten bekommen. Aber meine Forderung wäre dann schon, wenn Produkt auch nach Europa reinkommt, dass dann geschaut wird, mit welchem CO2-Fußabdruck kommt denn dieses Produkt. Und dass dann quasi auch CO2-Kosten aufgeschlagen werden, um einen fairen Wettbewerb herzustellen.
Nach langwierigen Verhandlungen hat sich die Deutsche Bank mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Arbeitsbedingungen für die 12.000 Mitarbeiter der Postbank geeinigt. Die Gehälter steigen deutlich und es gibt Sicherheiten gegen betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027. Die Raiffeisenbank International, trotz der Krise bleibt Russland der profitabelste Markt für die Bank. Mit einem Gewinn nach Steuern von 326 Millionen Euro im ersten Quartal, ein Anstieg um 8% im Vergleich zum Vorjahr. Linde, der Industriegasekonzern, übertraf die Erwartungen mit einem Quartalsgewinn von 3,75 Dollar je Aktie um 10% im Vergleich zum Vorjahr. Linde hebt die Prognose für das Gesamtjahr leicht an.
Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator und Fondsberater des Tigris Small and Microcap Growth Fund.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Als ich mich mit der Endo jetzt beschäftigt hat für dieses Interview, hatte ich wirklich Zweifel, wo ich gedacht habe, wie groß ist dieser Markt eigentlich? Oder ist es nicht auch wichtig, vielleicht neue Modelle oder neue Produkte auf den Markt zu bringen?
Definitiv. Also das macht die Gesellschaft ja auch. Man hat jetzt im Februar beispielsweise ein neues Gran Turismo-Lenkrad auf den Markt gebracht. Man hat auch jetzt jüngst ein neues Formula One Lenkrad auf den Markt gebracht. Das heißt, auch produktseitig ist man da durchaus auf so das ausgerichtet, dass man nach wie vor weiterhin neue Produkte auf den Markt bringt. Je nachdem auch durchaus verbunden mit neuen Spielen. Vor 2 Jahren war es eben Gran Turismo 7, wo man das erste Lenkrad in dem Zusammenhang auch dann veröffentlicht oder gelauncht hat, was zu einer sehr starken Nachfrage geführt hat. Ja, jetzt sind wir eben in dieser Situation, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten liefen eigentlich bis Ende 2023, wurden dann bis Ende März diesen Jahres verlängert und dann kurz vor Ostern, das war ja rund um Ende März, Anfang April, kam es dann sozusagen zum Showdown. Gründonnerstag hieß es, man ist mit den Banken in Verhandlungen über ein Standstill, das heißt also über ein Stillhalteabkommen mit den Banken bis Ende Juni, aber diese sei an Bedingungen geknüpft. Der Aufsichtsrat werde darüber diskutieren oder diese Bedingungen eben diskutieren und wurde dann am gleichen Tag noch gemeldet, dass der CEO, Gründer und Großaktionär Thomas Jackermeier abberufen wurde oder wird. Das ist natürlich schon beachtlich, wenn so eine Forderung von Banken gestellt wird. Es wurde dann wenige Tage später bekannt gegeben, dass also die Standstill-Vereinbarung zustande gekommen ist. Und inzwischen hat die Entwicklung aber doch nochmal eine ganz andere Wendung genommen, weil bis dato konnte man ja davon ausgehen, dass hier zumindest alles noch sauber abläuft. Das heißt, die Banken vielleicht einfach unzufrieden gewesen sind mit der Entwicklung, wie Maßnahmen umgesetzt werden oder wurden. Aber in der Zwischenzeit, wenn man sich die ein oder andere Pressemitteilung auch von Herrn Jackermeier selber anschaut und durchliest und auch Medienberichte jetzt wahrnimmt und so ein bisschen Verbindungen prüft, dann kann man zu dem Verdacht kommen, dass hier durchaus auch bewusst auf diese Situation hingearbeitet wurde. Aus einer Pressemitteilung von Herrn Jackermeier zu entnehmen: Birkenstein Capital, eine neu gegründete Gesellschaft des Ex-CEO der BlueCap AG, ein Angebot abgegeben wurde für die Endor. Und wenn man beim CFO der Endor auch in den CV guckt, dann sieht man, dass auch er bei der Blue Cap bis Ende Oktober gewesen ist. Das heißt, hier natürlich auch ein im Zweifel massiver Interessenskonflikt vorliegt. Und das führt natürlich dazu, dass die aktuelle Entwicklung extrem unschön ist. Herr Jackermeier hat ein Finanzierungspaket zusammengestellt über knapp 25 Millionen Euro. Das ist auch genau der Bedarf, den die Gesellschaft einen Tag später dann offiziell bestätigt und kommuniziert hat. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Kann sich das Jackermeier-Lager sozusagen durchsetzen und im Sinne der Aktionäre eine Lösung finden? Und meines Erachtens ist es ganz klar die Pflicht von Vorstand und Aufsichtsrat, hier im Sinne der Aktionäre zu handeln. Oder kommt es doch zu einem unschönen Ende im Sinne des angesprochenen Staruk und der wahrscheinlich damit verbundenen kompletten Enteignung der Aktionäre, wodurch dann die Gesellschaft vermutlich in die Hände von Birkenstein Capital und des dahinterstehenden US-Hedgefonds fallen würde.
Also die letzte Pressemeldung ist eigentlich neutral nichtssagend. Investorenprozess wird nach wie vor ergebnisoffen geführt, schreibt Endor. Keine Entscheidung über Kapitalerhöhung getroffen. Staruk, gehen wir mal ein. Ich meine, bei Leoni war es ja auch so, hinter dem Kürzel Staruk steckt ja das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen und das gibt es seit 2021. Das ist sowas wie eine Organisation der vorweggenommenen, selbstorganisierten Verhinderung einer Insolvenz. Findet oft hinter verschlossenen Türen statt und wird oft eben genauso bei Gesellschafterstreitigkeiten eingesetzt. Was ist das größte Risiko für Staruk, für die Aktionäre?
Dass sie enteignet werden. Es ist im Prinzip ein Schutz vor der Insolvenz, dass sich die Gesellschaft von ihrer Finanzierungslast so ein bisschen befreien kann, aber natürlich zu vollen Lasten im Zweifel der Aktionäre. Und wenn wir den Vergleich mit Leoni, und der wird natürlich oftmals herbeigezogen oder hergezogen als Vergleich, haben wir schon eine andere Situation, weil Leoni war wirklich ein klassischer Restrukturierungsfall. Man hatte hohe Verluste, die entstanden sind, hatte hohe Wertberichtigungen, die angefallen sind. Man hat wirklich da auch einen Restrukturierungsplan erstellen müssen, um die Gesellschaft dann auch wieder profitabel zu machen. Man hatte auch einen Großaktionär, auch wenn jetzt der nicht die Mehrheit hatte, aber das war zumindest ein Aktionär, der 20% hatte, der sich im Rahmen dessen auch aktiv beteiligt hat. Auch wenn natürlich die anderen Aktionäre hier genauso leer ausgegangen sind, aber bei der Endor haben wir schon eine andere Situation. Zum einen haben wir einen Großaktionär, der nicht daran interessiert ist, dass Staruk umgesetzt wird, sondern wir haben einen Vorstand, der dies vorantreibt. Und Herr Jackermeier hat auch in einem Forum kommuniziert, was da angeboten wurde von Birkenstein Capital bzw. Davidson Kempner, die hier als US-Hedgefonds dahinterstehen. Da hieß es, dass dem Vorstand und ihm Sweet Equity angeboten wurde. Das heißt, dass auch der Vorstand dann natürlich ein Interesse hätte, wenn diese Variante umgesetzt würde und der Plan bis 2028 ein Umsatzwachstum auf 280 Millionen vorsieht, ein EBITDA von 70 Millionen vorsieht und ein Equity Value von 1,2 Milliarden. Zum Vergleich, die Aktie ist bei einem Euro 15,5 Millionen wert. Das heißt, es wäre eine Ver-X-Fachung, die hier realisiert werden würde. Und natürlich hätte dann der Vorstand, wenn er hier mit Eigenkapital beteiligt werden würde, ein maßgebliches Interesse, diese Variante zu verfolgen. Und Endor ist grundsätzlich ja ein gesundes Unternehmen. Natürlich hatte man bestimmte interne Probleme, Kundenservice, Warenverfügbarkeit, Lieferzeiten, die aus dem Ruder gelaufen sind. Der Webshop hatte gewisse Probleme, aber das sind grundsätzlich Probleme, die man eigentlich relativ gut in den Griff bekommt, wenn man sich darauf fokussiert. Die Marktnachfrage ist da. Nach wie vor ist Endor einer der Top 3 Anbieter im Simracing-Bereich. Und man erwartet jetzt auch, und das ist ja auch das Interessante, der Ausblick für dieses Jahr, der schon Anfang Februar kommuniziert wurde, sieht ja wieder eine deutlich bessere Entwicklung vor. Das heißt, von gut 104 Millionen Umsatz im letzten Jahr erwartet der Vorstand eine Steigerung beim Umsatz auf 115 bis 125 Millionen. Man hatte dann letztes Jahr einige Sonderaufwendungen in das Jahr gebucht und erwartet jetzt auch schon in diesem Jahr wieder die Rückkehr in die Profitabilität. Das heißt, im Mittel sind wir hier bei 11 Millionen EBITDA. Und dementsprechend ist die Situation natürlich auch eine ganz andere als bei Leoni, weshalb meines Erachtens der Staruk-Weg ganz klar nicht im Sinne des Gesetzes ist und dementsprechend der Vorstand und Aufsichtsrat ganz klar eine Lösung im Sinne der Aktionäre mit dem Finanzierungspaket von Herrn Jackermeier suchen muss und das auch seine Pflicht sein muss, dieses als erste Priorität zu verfolgen um eben auch die Verpflichtungen, die beide Organe gegenüber den Aktionären haben, zu verfolgen, beziehungsweise deren Interessen auch zu verfolgen, damit hier die Aktionäre weiterhin an der Entwicklung der Gesellschaft beteiligt sein können. Die aber ja wiederum auch Bereitschaft erklärt haben, sich an der Finanzierung zu beteiligen.
Tesla stellt seinen Cybertruck in Berlin vor, was die erste öffentliche Präsentation des Fahrzeuges in Deutschland markiert. Der Pickup könnte künftig auch auf deutschen Straßen zu sehen sein. Hugo Boss, trotz verhaltener Käuferentwicklungen im ersten Quartal, steigert Hugo Boss den Umsatz um 5% und erreicht damit über 1 Milliarde Euro. Der Gewinn stieg leicht auf 38 Millionen Euro. Novo Nordisk kann fett zulegen. Dank starker Nachfrage nach seinem Appetitzykler verzeichnet Novo Nordisk einen Umsatzsprung von 22% auf 65,35 Milliarden dänischen Kronen und einen Gewinnanstieg um 28%. Shell überrascht mit einem Gewinn von 7,7 Milliarden Dollar vor Sonderposten im ersten Quartal, was die Analysteneinschätzungen deutlich übertraf, besonders durch starke Ergebnisse im Gasgeschäft. Fassen wir zusammen, was heißt das jetzt alles für eine Aktienstrategie? Es kommt ja jetzt das Q2.
Genau, Q2 und natürlich dann die Frage jetzt gerade auch beginnend, sell in May and go away, ein viel zitierter Börsenspruch, wobei man sagen muss, okay, der trifft mal zu und mal nicht zu. Das ist wie überall im Leben. Also es gibt Phasen, da war es gut, von Mai bis Oktober nicht in den Märkten zu sein. Aber manchmal gibt es auch Sommerrallies. Und insofern, ich sag mal, für uns ist es natürlich immer wichtig, die fundamentalen Rahmenbedingungen vor Augen zu haben. Und all das, was wir jetzt heute besprochen haben, Berichtssaison. Welchen Weg wird die Geldpolitik einschlagen? Wie sieht es mit der Konjunktur aus? Ich finde, das ist eigentlich eine Gemengelage, die durchaus für Aktien und für weiter steigende Aktienkurse auch spricht. Also das fundamentale Set sieht aus meiner Sicht gut aus. Dass wir mal auch über eine längere Zeit, wir haben jetzt wie gesagt im April eine kleine Konsolidierung gehabt, die mag sich jetzt auch im Mai fortsetzen. Ich glaube, dass das auch nicht schlimm wäre und auch völlig normal wäre. Ich sage mal, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu timen und anhand von Börsenregeln festzumachen, ist extrem schwierig. Ich sage immer, lieber Anleger, liebe Anlegerin, hab eine klare Strategie. Seh zu, dass du die Aktienquote, die du brauchst für deine Altersvorsorge oder für was auch immer, für deine Erträge, die notwendig sind bei Stiftungen oder bei institutionellen Anlegern, dass du die rechtzeitig festgezurrt hast. Wenn du davon abweichst, nutzt die Konsolidierung an den Märkten, um die Quote zu erhöhen. Und genau das wäre mal ein Ratschlag im Moment eben auch, ne? Also wir haben jetzt etwas niedrigere Kurse im Vergleich zu dem, wo wir vielleicht Ende März gestanden haben. Da spricht nichts dagegen, aus heutiger Sicht da jetzt Quoten aufzubauen und sich nicht jetzt vom Sell in May zu sehr beirren zu lassen.
Das war die Börse in Kürze heute am Donnerstag. Alle Interviews in Langform im Detail finden Sie auch auf börsenradio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns 5 Sterne in Ihrem Podcast-Portal. Und morgen Vormittag kommt wieder der Live-Blick aus Wien mit unserem Kollegen Christian Trastil.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.